Karl May, Die Liebe des Ulan, Kapitel 36. Als Königsau in den Vorsaal zurücktrat, erblickte er Margot. Ihre Augen leuchteten vor Freude über und vor Bewunderung für ihn. Er hatte es gewagt, er, der Einzelne, der verhasste Deutsche, einer solchen Rotte zügelloser Menschen entgegenzutreten. Sie streckte ihm beide Hände entgegen und sagte: »Dank, Monsieur, nehmen Sie Dank. Sie allein sind es, welcher uns errettet und befreit hat. Ich werde sogleich zur Mama gehen, um ihr zu melden, dass die Gefahr vorüber ist.« Sie ging. Königsau stellte sein Licht wieder in den Vorsaal und kehrte dann in den Salon zurück, um von Neuem die Straße zu beobachten. Er hatte dort noch nicht allzu lange gestanden, so sagte ihm ein leichtes Rauschen, dass Margot hinter ihm stehe. Er wendete sich um und wollte zur Seite treten, um sie an das Fenster zu lassen. »Bleiben Sie, Monsieur«, sagte sie, »wir haben beide Platz.« »Es ist zu eng für zwei, die sich nicht lieben können«, warf er ein. »Bleiben Sie immerhin«, antwortete sie. »Was Ihnen erlaubt war, darf wohl auch ich einmal wagen.« Sie legte den einen Arm um das Fensterkissen und stützte den anderen gerade so auf seine Taille, wie er es vorher bei ihr gemacht hatte. Es war ein namenlos seliges Gefühl, welches ihn bei dieser Berührung durchflutete. Ahnte sie, wie furchtbar weh sie ihm vorhin getan hatte, und wollte sie das wieder gut machen? Er ergriff ihr Händchen und zog ihren Arm, der um sie lag, fester an. Sie ließ es geschehen. »Fürchten Sie sich nicht vor diesen Leuten, Monsieur?« fragte sie. »Fürchten? Ich hätte mit ihnen gekämpft, wenn sie nicht gegangen wären«, versicherte er. »O Gott, wenn man sie getötet hätte!« »So wäre ich eines schönen Soldatentodes gestorben, und der letzte Gedanke, in ihrem Dienste gefallen zu sein, wäre für mich bereits der Beginn der jenseitigen Seligkeit gewesen. Vielleicht wäre es besser gewesen, wenn es so gekommen wäre.« »Warum?« Er schwieg. Nach einiger Zeit war es ihm, als ob er einen leisen Druck ihres Armes fühle, und dann sagte sie: »Bitte, antworten Sie mir.« »Weil mein Herz, meine Seele, mein Leben bei Ihnen bleibt und ich nicht sein werde als ein Automat, der von seinen Pflichten regiert wird. Sagen Sie mir Ihren Vornamen?«
»Hugo.«
»Nun also, Monsieur Hugo, warum bestehen Sie darauf, sich durch trübe Bilder und Vorstellungen das Glück des gegenwärtigen Augenblicks zu verkürzen?« »Ist es denn ein Glück, Margot?« »Ja.« »Für mich, ja«, sagte er, ihre Hand zärtlich drückend. »Ob aber für Sie?« »Auch für mich«, flüsterte sie. »Wirklich, Margot?« »Wirklich, Hugo«, versicherte sie. »Wie ist dies möglich, da Sie mich nicht lieben können?« Bei dieser Frage hatte er sich gerade emporgerichtet, und da ihr Arm um seinen Leib lag, so war sie gezwungen, dieser Bewegung zu folgen. Sie zog zwar den Arm von ihm fort, blieb aber so nahe an ihm stehen, dass er den Hauch ihrer Worte fühlte. »Hätte ich wirklich gesagt, dass ich Sie nicht lieben kann?« fragte sie. »Ja.« »Ich habe gemeint, dass ich Sie nicht lieben darf. Das ist ein Unterschied.« »Oh, und was für einer, ein riesig großer. Aber warum dürfen Sie nicht?« »Muss ich Ihnen dies sagen?« »Ich bitte darum.« »Gut, aber nicht jetzt, nicht heute, sondern zu einer anderen Zeit.« »So muss ich warten. Aber darf ich nun auch die Hauptfrage aussprechen?« »Sprechen Sie, Monsieur.« Da legte er den linken Arm um sie, zog sie an sich, so dass ihr Kopf an seine Schulter zu liegen kam, strich ihr mit der rechten liebkosend über das reiche Haar und fragte: »Wird es Ihnen denn so sehr leicht, mich nicht lieben zu dürfen, Margot?« Da drückte sie ihre Wange an die seine und antwortete: »Nein, sondern es fällt mir sehr schwer.« »Ich danke dir von ganzem Herzen, du herrliches, süßes Wesen«, sagte er, indem er seine Lippen auf ihren Mund legte, welcher den Kuss leise erwiderte. »Ich habe dich trotz der kurzen Zeit, in welcher ich dich kenne, so unendlich, so unbeschreiblich lieb, dass ich ohne dich nicht leben kann. Glaubst du das, meine Margot?« Da schlang sie die beiden Arme um seinen Hals und antwortete traurig. »Ich glaube es, denn ich empfinde für dich ja ganz dasselbe, aber dennoch müssen wir scheiden.« »Aber warum? Warum? Sage es mir.« »Das ist ja eben das, warum ich dich nicht lieben darf.« »Und wenn ich dich nun recht sehr bitte, es mir zu sagen?« Sie umfasste ihn mit innigster Zärtlichkeit und antwortete, »Es fällt mir so schwer, so sehr schwer, Hugo. So will ich an deiner Stelle sprechen, meine Margot. Tue es, mein Freund. Du darfst mich nicht lieben und du glaubst nicht, mein Weib werden zu können, weil du noch nicht frei vom Barone bist? Du hast es erraten,« lispelte sie. »Wenn ich ihm nun die 150.000 Franken bezahle, mein Kind? Dieses Opfer ist zu hoch, zu außerordentlich. Bist du denn so reich, mein Hugo?« »Ich will ehrlich sein, Margot. Ich bin nicht reich. Ich besitze nichts als ein Gütchen, welches vielleicht gerade so viel wert ist, wie wir brauchen werden. Ich werde es verkaufen, um dich und Mama von diesem Menschen zu befreien.« Sie sagte kein Wort, aber sie schlang die Arme um ihn und schmiegte sich so fest und innig an ihn, dass er das Klopfen ihres tief bewegten Herzens fühlte. Ihr Busen wogte an seinem Herzen auf und nieder, und da sie ihr Angesicht liebevoll an das seinige drückte, so fühlte er ihre Tränen über ihre und seine Wangen niederperlen. Ein wiederholtes, krampfhaftes Schluchzen, welches sie wohl unterdrücken wollte, aber nicht beherrschen konnte, sagte ihm deutlich, in welch einem Aufruhr sich ihr Inneres befinde. Er ließ sie gewähren, aber nach einer Weile, als sie ruhiger geworden zu sein schien, fragte er, »Warum weinest du, mein liebes Herz? Was kränkte dich?« »Nichts, mein Hugo«, antwortete sie, ihn innig küssend. »Ich weinte vor Wonne. Ich habe nie geglaubt, einen Mann zu finden, welcher so freudig bereit ist, für seine Liebe zu mir seine ganze Habe zu opfern. Aber ich darf es nicht annehmen, so glücklich mich deine Bereitwilligkeit auch macht.« »Warum nicht?« »Was bleibt dir zum Leben? Was bedeutet ein armer Offizier?« »Gott wird uns beistehen und für uns sorgen, mein Leben.« »Du guter Liebe!« Sie küsste ihn vor inniger Dankbarkeit auf die Stirn, Auge, Wange und Mund. Ja, sie küsste sogar seine beiden Hände und fragte dann, »Ist dir deine Margot denn wirklich eine so ungeheure Summe wert?« Er zog sie an sich, presste sie heftig an sein Herz und versicherte ihr aufrichtig, »Mehr als so viele Millionen, wenn ich sie hätte, als es hier Hunderte sind.« So standen sie, lange Brust an Brust und Mund an Mund. Unten hatte sich der Aufruhr nach und nach verlaufen, um sich nach einer anderen Gegend zu wenden. Tiefe Ruhe herrschte, und das erweckte die beiden Glücklichen aus ihrer Verzückung. »Wie wird sich Mama freuen?« sagte Margot. »Wollen wir es ihr schon heute sagen?« »Ja, es ist zwar kühn von mir, weil sie mich noch nicht kennt, aber es nimmt ihr die Sorge um die Wechsel vom Herzen, und daher mag sie es jetzt erfahren. So will ich sehen, ob sie noch wach ist.« Sie schlich leise davon, kehrte aber bald mit der Meldung zurück, dass die Mutter eingeschlafen sei. Es verstand sich von selbst, dass man sie nicht weckte. Erst nach unzähligem Abschiednehmen verließ Königsau die Geliebte, um sich nach Hause zu begeben. Es sollte jedoch anders kommen, als er gedacht hatte. Er blieb bei der nächsten Straßenecke stehen, um sich eine Zigarre anzuzünden. Es war damals die Zeit, in welcher die Zigarren eben erst aufgekommen waren. Er war noch gar nicht weit von der Ecke fortgeschritten, so kam ihm einer entgegen und sagte, »Halte, la Kamerad, donnez moi un peu de fée pour ma pipe. »« Halt, Kamerad, geben Sie mir ein bisschen Feuer für meine Pfeife? Dieses Französisch war geradezu schrecklich ausgesprochen. Hätte Königsau den Mann nicht von der Stimme erkannt, so hätte er doch an dieser Aussprache gehört, wer er sei, nämlich der alte Blücher, welcher bekanntlich das schauderhafteste Französisch sprach. »Zu Befehl, Exzellenz«, antwortete der Husar. »Donnerwetter, ein Deutscher? Es ist so dunkel, dass man nichts erkennt. Ich hörte nur den Saras rasseln und sah die Zigarre glimmen. Wer sind Sie denn?« »Leutnant Königsau von den Zietenhusaren.« »Ah, Junge, bist du es? Und noch immer nicht Rittmeister?« lachte der Alte, indem er seine Pfeife in Brand steckte. »Ich bin da in dem alten Dorfe herumgerannt, um die berühmte Revolution zu sehen, welche es gegeben haben soll, habe aber ganz und gar nichts bemerken können.« »Ich war so ziemlich dabei engagiert, Exzellenz.«
»Wirklich? Komm, mein Sohn, das musst du mir erzählen. Ich weiß da ein recht hübsches Nest, wo es einen recht guten Wein gibt und auch noch einiges andere mehr. Da sollst du mir beichten. Die Zeche braucht dir keine Sorge zu machen.«
Er klopfte an die Tasche, in welcher die Goldstücke klirrten, und schritt voran. Königsau wusste, dass Blücher ein leidenschaftlicher Spieler war, der des Abends gern sein Glück versuchte. Daher ahnte er, dass der jetzige Gang wohl den gleichen Zweck habe, und er sollte sich auch nicht getäuscht haben. Nach einiger Zeit blieb Blücher vor der Tür eines Hauses stehen, welches allem Anschein nach nicht ein öffentliches, sondern ein Privathaus war. »Mein Sohn«, sagte er, »ich nehme dich mit hierher, weil ich denke, dass du ein braver und verschwiegener Kerl bist. Du wirst von allem, was du siehst, das Maul halten. Wo nicht, so holt dich entweder der Teufel oder ich.« »Exzellenz dürfen glauben, dass ich keine Plaudertasche bin«, sagte Königsau. »Das will ich dir auch geraten haben. Erführe ich, dass du deinen Schnabel nicht in Acht nimmst, so wärest du ein ausgemachter Lump, mein lieber Sohn, und würdest ganz gewaltig in die Käse fliegen, du Himmelssakramenter!« Er zog leise an einer Glocke. Erst nach längerer Zeit hörte man im Inneren des Hauses nahende Schritte, und eine Stimme fragte: »Wer ist da draußen?« »Blücher«, antwortete der Feldmarschall. Sogleich wurde die Tür geöffnet und die beiden traten ein. Der Portier, welcher sie empfing, verbeugte sich tief, Blücher beachtete es nicht und schritt voran die Treppe empor. Oben trat er in ein Zimmer, in welchem mehrere Herren saßen, welche sich ehrfurchtsvoll erhoben. Er nickte ihnen zu und schritt, ohne Königsau vorzustellen, an ihnen vorüber in ein Nebenzimmer, in welchem sich kein Mensch befand. Auf dem dort stehenden Tische sah man Gläser und volle Flaschen stehen. Blücher griff sofort nach einer der letzteren, entkorkte sie und schenkte ein. »Zunächst einschenken«, sagte er. »Diese Franzosen sind ein ganz verfluchtes Volk und haben doch einen verteufelt guten Wein. Wie passt das zusammen? Schon aus Ärger darüber könnte man sie in Kochstücke hauen. Prosit, mein Sohn! Dieser Tropfen wird dir nicht in der Gurgel stecken bleiben.« Er stieß mit dem Leutnant an, setzte sich und fuhr dann fort: »So, nicht wahr? Er ist gut. Nun setze dich zu mir und erzähle mir von der Revolte, welche du miterlebt hast. Wir haben noch einige Zeit.« Königsau folgte diesem Befehle, indem er nur das berichtete, was er für notwendig hielt, ohne seine Herzensangelegenheit zu berühren. Während er erzählte, traten nacheinander mehrere Herren ein, welche ehrerbietig grüßten und es nicht wagten, bei den beiden Platz zu nehmen, sondern durch eine zweite Tür verschwanden. Als er geendet hatte, sagte der Marschall: »Also ein Auflauf, wie er in diesem Sodom und Gomorra öfters vorkommt. Für uns hat es nichts zu bedeuten, da die Demonstration nicht gegen uns gerichtet gewesen ist. Man ist dir sogar gehorsam gewesen. Für so einsichtsvoll habe ich noch keinen Franzosen gehalten. Dein Auftreten ist mutig und tadellos gewesen, mein Sohn.« »Ich muss dich loben.
Wie aber bist du zu diesen Damen gekommen?
Wie man so Damenbekanntschaften zu machen pflegt, Exzellenz.
Na, wie denn? Fragte Blücher.
Es war bekannt, dass er zu den Bewunderern des schönen Geschlechtes zählte. Er hörte, dass der Leutnant sich Mühe gab, bei seiner Antwort einen möglichst gleichgültigen Ton beizubehalten. Er vermutete daher ein kleines Abenteuer und wollte sich die Erzählung desselben nicht entgehen lassen.
»Ich traf die Tochter auf der Straße«, antwortete er. »Sie wurde von einem Russen insultiert. Ich nahm mich ihrer an und führte sie nach Hause. Infolgedessen erhielt ich von der Mutter die Erlaubnis, sie zu besuchen.«
Blücher nickte, machte ein möglichst pfiffiges Gesicht und sagte, »Verdammte Kerls, diese Russen, wo sie eine Schürze oder eine hübsche Larve sehen, da fliegen sie in die Höhe wie Champagnerpropfen.«
»Also, du sagst, dass er sie insultiert habe, mein Sohn? In welcher Weise ist dies denn geschehen?«
Er bemächtigte sich ihres Armes.
»Donnerwetter, da muss sie hübsch gewesen sein, nicht?«
»Ich habe keine Veranlassung, es zu leugnen, Exzellenz.«
»Aha, nun ahne ich das Übrige. Sie hat dich gefangen, alter Schwede.«
Königsau zuckte leicht die Achsel und schwieg verlegen.
Brummte Blücher, »dass doch das junge Volk so geheimnisvoll und wichtig tut, als ob es sich um eine große, außerordentliche politische Finesse handelt. Da sitzt der Kerl, zugeknöpft wie eine Sphinx, und denkt nicht, dass der alte Blücher klug genug ist, den ganzen Kram zu erraten.
Junge, ich bin auch einmal jung und dumm gewesen, ein echter, richtiger Windbeutel. Ich bin den Mädels nachgelaufen, wie der Bauer den Maulwürfen, und habe manchen Kuss weggeschnappt, der eigentlich einem anderen gehört hatte. Jetzt bin ich alt und trocken wie ein Methusalem, aber ein paar schöne Augen sehe ich mir auch jetzt noch lieber an als ein paar zerrissene Stiefel. Also kannst du mir getrost die Wahrheit sagen, nicht wahr? Ihr habt euch ganz gehörig ineinander verschammeriert?«
Königsau sah sich in die Enge getrieben. Er durfte den Marschall nicht belügen. Er sagte sich im Gegenteil, dass dieser als sein höchster Vorgesetzter Offenheit von ihm fordern und ihm außerordentlich nützlich sein könne. Darum sagte er,
»Ja, es wird wohl nicht viel anderes sein, Exzellenz.«
»Das lässt sich begreifen«, nickte der Alte. »Sie ist schön, wie du sagst, und auch du bist kein unebener Junge. Da schnappt man rasch ein bisschen über. Aber einen guten Rat will ich dir geben, mein Junge. Herze sie, drücke sie, schmatze sie und kneipe sie, so viel du willst, aber heirate sie um Gottes Willen nicht.«
»Warum?«
»Das will ich dir sagen, Junge. Ich habe nämlich ein Haar darin gefunden. Nein, nicht nur ein Haar, sondern einen ganzen alten Weiberzopf. Erst sind die Frauen mild und süß, ganz der reine Zucker. Nach der Hochzeit aber geht der Teufel los und sie werden wie Alaun und Vitriol. Es zieht einem die Gurgel zusammen. Den Hof magst du einer immerhin machen, aber nur ja keinen Heiratsantrag, sonst bist du verloren wie Tabaksasche. Du glaubst gar nicht, was für ein Volk diese Frauenzimmer sind. Ich tue mir immer eine Güte, wenn ich einer einmal so einen richtigen Puff versetzen kann. Vor langen Jahren verliebte ich mich einmal in eine hochadlige Dame. Ich war perplex bis zum Rasendwerden. Sie spielte sehr gern und ich auch. Eines Abends gewann ich ihr mehrere tausend Taler auf Ehrenwort ab. Sie hatte große Angst vor ihrem Manne, der das ja erfahren und bezahlen musste. Da sagte ich ihr, dass ich ihr das Geld schenken wolle, wenn sie mir einen Kuss gäbe.
Was antwortete das Weib?
Einiger tausend Taler wegen werfe sie sich nicht weg.
Nun gut, ich erhielt mein Geld und die Zeit verging. Ich avancierte und wurde General, aber mit den Verhältnissen dieser Dame ging es retour. Sie wurde alt, aber das Spielen konnte sie nicht lassen. Eines schönen Abends gewann ich ihr wieder eine bedeutende Summe ab.
Da sagte sie mir vor allen Leuten, dass sie jetzt bereit sei, den erbetenen Kuss zu geben, wenn ich ihr die Schuld quittieren wolle. Ich aber antwortete ihr: »Nee, gnädige Frau, die Zeiten ändern sich, der Appetit auf sie ist mir vergangen. Ich schmatze keine alte Schachtel.« Du kannst dir denken, mein Sohn, was für ein Gesicht sie machte. Ich gebe dir mein Wort, erst sind diese Weibsen der reine Honigseim, später jedoch wird Rindsgalle daraus. Nach der Hochzeit werden sie überständig und moderig. Sie kriegen Risse, Knitter und Stockflecken, die Falten kommen und die Haare fallen aus. Und aus dem früheren Engel wird eine Klatschschwester, eine Vogelscheuche, ein Drache, ein Ungetüm, das Gift und Feuer speit. Darum verliebe dich, aber verheirate dich nicht, mein Sohn. Aber du ziehst mir so ein wunderliches Gesicht. Junge, du bist doch nicht etwa schon auf den Leim gegangen?«